Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Favorit, die Oper der Woche. Gestern war Premiere am Theater in Bonn mit Arnold Schönbergs Opus Magnum Moses und Aaron. Ein Werk, das eine interessante Aufführungsgeschichte hat. Arnold Schönberg ist mit seiner Zwölftontechnik beim Publikum gescheitert, hingegen bei deutschen Dirigenten auf Entgegenkommen gestoßen. Die haben sich eingesetzt für dessen Uraufführung, sowohl in Hamburg konzertant wie auch in Zürich bei der ersten szenischen Aufführung. Und dieses Musikwerk Moses und Aaron gilt noch heute als ein Schlüsselwerk der Moderne. Mir gegenüber sitzt Klaus Kaltschmidt, unser Klassik-Favorit, Opernexperte. Klaus, was macht denn eigentlich dieses Werk so schwierig?
Ja, also wir haben einen ganz komplexen Chor, der den ganzen Abend beschäftigt ist, der Fugen singen muss, der vor allem reine Zwölftonmusik singen muss. Wir haben ein Orchester, das ebenfalls diese herbe Zwölftontechnik so spielen muss, dass es sinnlich klingt, was in Bonn gelungen ist unter Dirk Kaftan, sogar sehr, sehr gut. Wir haben zwei herausragende Partien, eine fast Sprechpartie, also Moses muss auf Tonhöhe sprechen. Rhythmisiertes Sprechen ist das, und einen belkantistischen Tenor, der sich also auch immer in der hohen Mittellage bewegt, was sehr unbequem ist. Und dann ein sperriger Text noch zu dem Ganzen. Also es ist wirklich nicht einfach, das auf die Bühne zu bringen. Und dann haben wir ja diese große Szene mit dem goldenen Kalb, wo man sich auch immer dazu verhalten muss, wie stelle ich das dar, was Schönberg da vorgeschrieben hat.
Es ist ein Stoff, der aus dem Alten Testament kommt, der ja immer mit dem Jüdischen irgendwie in Zusammenhang gebracht wird. Wie ist denn Lorenzo Fioroni, der Regisseur des Abends in Bonn, mit dieser Fragestellung umgegangen?
Ja, er hat die Juden zunächst gezeigt in Kostümen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Also die Männer in Gehrock mit Backenbart und Zylinder, die Frauen mit hochtupierten Haaren, mit eng geschnürtem Mieder und dann der sogenannten Tornüre, also das, was dann hinten am Po so sich rauswölbt. Und schleppen, also die Kostüme von Sabine Blickensdorfer waren wirklich großartig, bis hin zu dem Moment, wo dann das Volk in die Wüste zieht und da entledigen sie sich mit der Zivilisation auch dann ihrer Kleidung und haben dann nur noch weiße Unterwäsche an, die aber damals im 19. Jahrhundert auch sehr üppig war.
Das heißt, man denkt bei diesem Volk ja überhaupt nicht an Sandalenfilme. Es ist also ein Volk, eine Gesellschaft. Es geht in dieser Oper ja im Prinzip um einen Bruderkonflikt, um Moses und Aaron, die beide ganz unterschiedliche Positionen einnehmen in der Vermittlung dieses sogenannten unvorstellbaren Gottes, die also dieses Volk ja leiten müssen in eine Zukunft. Wie geht denn Lorenzo Fioroni mit diesem Konflikt um?
Also er zeigt natürlich das, was Aaron dem Volk zeigen will, also sprich, wie sich ein Stab in eine Schlange verwandelt oder Wasser in Wein. Das zeigt er ganz deutlich und auf Großleinwand und das Volk auch, das davor erschrickt. Und er zeigt dann eben auch Moses, der ja die reine Lehre vertritt, also der Gedanke soll nicht verbildlicht werden, das berühmte Bilderverbot der jüdischen Religion. Und er zeigt dann eben zum Tanz um das goldene Kalb auch das nicht, sondern er zeigt einen Moses in einem weißen Kubus ohne Fenster, der irgendwann mal splitternackt seinen Körper dazu benutzt, um an die Wand ja was zu drucken eigentlich. Er schreibt da auch O und A hin, also Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und er wird da immer wilder und immer exzessiver und fast eine halbe Stunde dauert das ja. Und das ist zu dieser exzessiven und aber eigentlich sehr sinnlichen Musik des Tanzes um das goldene Kalb sieht man da einen Menschen, wie er mit sich, mit Gott ringt, seinen eigenen Dämonen versucht beizukommen und das aber eigentlich nicht schafft. Irgendwann ist er vollkommen rot und schwarz verschmiert und zieht sich dann aber einen modernen Anzug an, mit dem er dann in der letzten Szene dann mit Aaron auch tatsächlich physisch ringt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Zeichen, er ist sozusagen als einziger im 21. Jahrhundert angekommen.
Das heißt, Moses hat ziemlich teuer bezahlt dafür, dass er die Gesetzestafel nach Fioronis Lesart zu dem Volk in der Brust eingeschrieben bringt, aber scheitert dann dennoch, weil das Volk zieht ja dann weiter und Aaron schließt sich diesem Zug an und er bleibt verzweifelt zurück und spricht diese Worte, die Hamlet mit seinem Sein oder Nichtsein eigentlich nicht eindrücklicher sagen könnte, nämlich, oh Wort, das mir fehlt, und dann bricht es ab. Schönberg hat dieses Werk nicht vollendet. Warum?
Ja, es ist interessant, man muss sich vergegenwärtigen, er hat 1932 schon den zweiten Akt vollendet, also noch in Deutschland. Dann hat er 1937 den Text des dritten Akts geschrieben und er hat bis 1951 ja gelebt. Also er hätte noch sehr, sehr viel Zeit haben können, dieses Stück zu Ende zu komponieren. Wir wissen nicht von ihm, was der eigentliche Grund war. Vielleicht war es ein Konglomerat aus verschiedenen Gründen. Vielleicht hat es auch mit der Gründung des Staates Israel zu tun, 1948, was ja damals schon sehr problematisch war und was vielleicht auch Schönberg als problematisch angesehen hat, weil die Gründung Israels war ja mit dem ersten Krieg der Palästinenser gegen die Juden auch verbunden. Und das, was sozusagen in der Oper verhandelt wird, das konnte zu keinem eigentlichen Ende kommen. Dieser dritte Akt endet ja dann mit dem Tod von Aaron. Und er ist eine ganz seltsame Geschichte. Manchmal wird er ja auch einfach nur rezitiert oder gespielt als Schauspiel, was Schönberg ausdrücklich erlaubt hat. Aber ich finde das immer eine absolute Notlösung. Und ich habe das Gefühl, die Oper ist einfach zu Ende mit dieser großen Streichergeste, auch diesem letzten Monolog, der eben wirklich damit endet, dass ein Mensch verzweifelt ist. Das ist eine so große und grandiose Setzung. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen.
So ist es ja auch eigentlich in Bonn über die Bühne gegangen. Mit diesen Worten war man wirklich am Ende und hat eben auch diese Leistung wirklich gutiert. Standing Ovation, stehende Ovationen für alle, vor allen Dingen auch für Dirk Kaftan und das Bonner Beethoven-Orchester. Es gab vorab auch noch eine Ausstellung, und zwar von dem Schönberg Center in Wien zusammen mit dem Theaterwissenschaftlichen Institut in Köln, die ganz interessantes Bühnenmaterial eben zu früheren Aufführungen gezeigt haben. Du hast ja auch schon einige Aufführungen gesehen. Wie würdest du diese Theatergeschichte oder die Aufführungsgeschichte dieses Werks so kurz mal Revue passieren lassen? Das ist ja schon eine spannende Geschichte.
Ja, also einfach mal ganz kurz zu der Ausstellung zurück. Ich war sehr begeistert, da Originalbühnenbilder in Farbe zu sehen von 1957. Das habe ich sonst noch nie, auch nicht in irgendwelchen Büchern gesehen. Es gibt sogar die Glasplatten, die für die Projektion verwendet wurden. Also man kann sich das wahnsinnig gut vorstellen, welche Leuchtkraft das damals 57 gehabt haben muss. Das ist der eine Teil der Ausstellung, auch mit anderen Inszenierungen hier in der Gegend. Und dann mit sehr minutiös ausgearbeiteten Texttafeln. Also dafür sollte man sich wirklich am besten vor der Aufführung viel Zeit nehmen. Ja, die Aufführungsgeschichte ist ganz unterschiedlich. Es gab 1974 ja den Film von Jean-Marie Straub und Daniel Huillet in einem kleinen Amphitheater, ja in Albafuzens in den Abruzzen gedreht. Ein sehr suggestiver Film, sehr streng auch mit historischen Kostümen, aber ganz wunderbar da live gesungen auch. Das ist sicher ein Markenstein in der Geschichte. Jean-Pierre Ponel hat es inszeniert. Romeo Castellucci hat dann was ganz, ganz anderes gemacht. Es gab ebenso strenge wie farbkräftige und leuchtende Inszenierungen. Jetzt Lorenzo Fioroni hat auch mit Bildern und mit auch ganz intensiver Psychologie, mit einer tollen Personenregie, dann auch den Weg gewiesen, dass da sehr, sehr viel verhandelt wird und am Ende aber Vorhang zu und alle Fragen offen.